Für mich ist es wichtig, dass wir diese Verteilungsperspektive mit berücksichtigen, dass wir eben alle Menschen innerhalb der Gesellschaft mitnehmen. Wir als Mensch sind ein soziales Wesen und so zu tun, als könnten wir alle Menschen aufaddieren und sagen und da auf der Grundlage entscheiden, das ist jetzt alles gut oder alles schlecht, das ist einfach verkürzt und falsch.
Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig?
Hallo, liebe Zuhörende. Hier ist Dirk Sander und gemeinsam mit meinem Partner
Oliver Kuschel
wollen wir uns heute an die Wurzeln der Transformation wagen und mit unseren profilierten Gästen aus Ökonomie und Neurowissenschaft radikal der Frage nachgehen, quo vadis Deutschland? Ist die ökonomische und gesellschaftliche Transformation Bedingung oder eher Bedrohung für den Erhalt von Wohlstand und sozialem Frieden? Oliver, magst du unseren ersten Gast vorstellen?
Das mache ich gerne, Dirk. Als ersten Gast begrüßen wir einen Mann, der Wirtschaft nicht nur als Wissenschaft, sondern auch als gesellschaftliche Verantwortung versteht. Seine Karriere zeigt eindrucksvoll, wie man sich aus dem Elfenbeinturm der Theorie in die konkrete Praxis wagt, um Veränderungen anzustoßen, die unser aller Leben betreffen. Geboren in Deutschland, zog es ihn zunächst in die USA, wo er in Harvard studierte und an der renommierten Princeton University forschte. Seine Reisen führten ihn auch nach Indonesien und China, wo er Wirtschaft nicht nur theoretisch, sondern in all ihren gesellschaftlichen und kulturellen Nuancen kennenlernte. Diese globale Erfahrung hat ihn tief geprägt und ihm ein Verständnis für die Verwobenheit der Volkswirtschaften und die Abhängigkeit sozialer Stabilität von wirtschaftlichem Erfolg gegeben. Doch es ist nicht allein die Welt der Wirtschaft, die ihn fasziniert. Was ihn bewegt, ist die Frage, wie die deutsche Wirtschaft und damit unsere Gesellschaft gerechter und nachhaltiger gestaltet werden kann. Denn er weiß, Wirtschaftswachstum allein reicht nicht aus, um ein gesundes, soziales Gefüge zu schaffen. Es ist ihm ein besonderes Anliegen, dass wirtschaftliche Erfolge nicht nur eine wohlhabende Elite, sondern die breite Mitte der Bevölkerung erreichen und stärken. Als Präsident eines führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstituts hat er den Finger stets am Puls der sozialen Fragen. Wie kommen die Wohlstandsunterschiede zustande? Wie hängen wirtschaftliche Ungleichheit und politische Stabilität zusammen? Und was muss getan werden, damit die Wirtschaft von heute auch für die Menschen von morgen eine solide Grundlage bietet? Seine Analysen und Statements stoßen in der Politik wie in der Öffentlichkeit häufig Debatten an und fordern uns dazu auf, Verteilungsgerechtigkeit und wirtschaftliche Stabilität zusammenzudenken. Unser heutiger Gast bringt komplexe Wirtschaftsthemen greifbar auf den Punkt und verbindet seine wissenschaftliche Expertise mit einem klaren Blick auf gesellschaftliche Zusammenhänge. Für ihn ist Ökonomie kein abstraktes Spiel mit Zahlen, sondern ein lebendiges Feld, das uns alle betrifft. Er sagt, es kann nicht mehr um reines wirtschaftliches Wachstum gehen, sondern wir brauchen eine neue Perspektive. Wohlstand. Begrüßt mit uns den Ökonom, Autor und Direktor des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Professor Dr. Marcel Fratscher. Lieber Marcel, schön, dass du heute dabei bist.
Hallo in die Runde, vielen Dank für die Einladung.
Sie ist Neurowissenschaftlerin, Professorin für Transformation und Pionierin des konstruktiven Journalismus. Radikal geht sie den Fragen auf den Grund, die viele von uns täglich beschäftigen. Was machen all die Krisennachrichten mit uns? Warum fühlt sich die Welt manchmal wie eine Dauerkrise an? Und vor allem, wie können wir selbstbewusster und optimistischer handeln, statt uns gelähmt zu fühlen? Ihr Weg begann mit der Erforschung unseres Denkens und Fühlens. Wie wirken Informationen, wie beeinflussen uns Emotionen? Mit Studien in Kognitionswissenschaften und Neurowissenschaften in Osnabrück, Montreal und London wollte sie Antworten finden. Antworten, die uns zeigen, wie wir unser Leben und unser Umfeld positiv gestalten. Sie erkannte, dass viele von uns oft passiv auf Medien reagieren. Statt sich gestärkt zu fühlen, werden wir von Schlagzeilen oft überwältigt. Mutig gründete sie daher mit anderen Mitstreiterinnen 2016 das Magazin Perspective Daily, das den konstruktiven Journalismus fördern soll. Das Ziel, nicht nur Probleme, sondern Lösungen und Perspektiven aufzeigen. Denn wenn Medien uns nicht nur auf das Negative lenken, sondern uns Handlungsmöglichkeiten eröffnen können, können wir selbst aktiv werden. Und eigentlich auch nur dann. In ihren Büchern, Schluss mit dem täglichen Weltuntergang, Raus aus der ewigen Dauerkrise, Im neuen Werk Radikal Emotional macht die Bestseller-Autorin deutlich, wie sehr uns der tägliche Nachrichtenkonsum beeinflusst und wie wir uns davon befreien können, indem wir uns auf das Konstruktive konzentrieren. Heute ist sie Professorin für nachhaltige Transformation und setzt sich dafür ein, dass wir unser Leben im Einklang mit den planetaren Grenzen gestalten. Sie zeigt uns, dass Wandel bei uns selbst beginnt und dass wir, wenn wir die Kraft unserer Gedanken bewusst nutzen, mehr bewegen können, als wir glauben. Begrüßen Sie mit uns die Neurowissenschaftlerin, Bestsellerautorin und Vordenkerin einer konstruktiven Gesellschaft, Professorin Dr. Maren Urner. Herzlich willkommen, Maren. Schön, dass du bei unserem Podcast für Zukunftsmacherinnen mitmachst.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
Okay, dann springen wir rein. Marcel, in der Vorbereitung habe ich mir auch diverse YouTube-Beiträge angeschaut, wo du interviewt wurdest. Und ich war sehr positiv beeindruckt von dem, was du gesagt hast und las dann die Kommentare darunter. Und die waren zum größten Teil dann negativ bis hin zu wirklich sehr negativ formuliert. Ja, jetzt nicht fundiert, aber der überwiegende Mehrzahl negativ. Und das ist ja das, was man regelmäßig sieht. Also die negativen Nachrichten und Kommentare überwiegen. Und was bewegt dich eigentlich tagtäglich, dich als Wissenschaftler und Forscher eigentlich dieser öffentlichen Kritik zu stellen und sich eigentlich diesem negativen Feedback auszusetzen? Das müsstest du ja eigentlich gar nicht tun.
Es ist mein Verständnis der gesellschaftlichen Rolle der Wissenschaft. Und ich, wie du ja am Anfang gesagt hast, mein Background ist sehr, sehr viel im Ausland, USA, Großbritannien, Italien, Indonesien, und bin gerade auch in Deutschland immer wieder überrascht, wie so das Verständnis der Rolle der Wissenschaft in Deutschland doch eher noch sehr besonders und sehr traditionell ist. Also der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin hat im Elfenbeinturm zu sein und zu forschen und über allem zu schweben. Und das ist nicht mein Verständnis. Und auch gerade das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das ich leite, wir sind ein unabhängiges Institut, sind ein Leibniz-Institut, werden also unabhängig finanziert. Und unsere Aufgabe ist eben gerade Wissenstransfer. Also wir haben eine gesellschaftspolitische Aufgabe. Wir haben den Auftrag, uns in die Debatten einzumischen. Und deshalb ist unsere Aufgabe und meine Aufgabe, wie Sie ich verstehe, mich eben einzumischen in die Debatten mit der Forschung, die wir haben und auf Grundlage der Forschung, die diese Debatten zu informieren und zu begleiten. Und das in einer kritischen Art und Weise zu tun. Also nicht den Leuten nach dem Mund zu reden und zu sagen, ich sage jetzt zum 25. Mal, was schon 24 andere gesagt haben, sondern blinde Flecken offen zu legen, zu sagen, schaut mal her, da haben wir etwas nicht berücksichtigt. Da gibt es eine andere Perspektive, die auch wichtig ist. Und also ich provoziere nicht, um zu provozieren, sondern ich sehe meinen Auftrag eben kritisch den Beitrag zu begleiten. Und die Kritik, die du ansprichst, auf den sozialen Medien, in anderen Formaten, das ist etwas, was man aushalten muss, was auch eigentlich im Prinzip gut sein könnte. Denn auch ich lerne dadurch, wenn ich andere Meinungen und andere Perspektiven sehe. Nur das Schreckliche, ich sage bewusst schrecklich, ist, dass sehr viel, die große Mehrheit dieser Kritik unter der Gürtellinie ist, demütigend ist, völlig unsachlich ist und eben nicht dazu führt, dass man voneinander lernt, sondern dass es eher ein Gemetzel ist. Und das ist das, was diese Verrohung des öffentlichen Diskurses, der uns nicht weiterbringt.
Ja, Maren, ich weiß nicht, ob du das auch für dich so siehst, einen gesellschaftspolitischen Auftrag umzusetzen, indem du dich hier in dieser Situation mit dem konstruktiven Umgang in den Krisen auseinandersetzt, mit schwierigen, teilweise komplexen Fragestellungen in die Öffentlichkeit gehst und dabei den Leuten auch im Grunde den Kopf verdrehst. Ich glaube, in einem Kontext hast du mal gesagt, das war auf der Republika, ich verändere eure Gehirne. Also gehst gleich selbst in die Attacke. Warum machst du das Ganze? Bis hin zu einer Gründung sogar, also aus dem wissenschaftlichen Elfenbeinturm heraus. Was treibt dich persönlich an?
Ja, es waren jetzt ganz viele Fragen. Mal gucken, ob ich die alle ein bisschen adressieren kann. Ich werde mir Mühe geben. Also ich fange mal bei der letzten an. Was treibt mich an? Die aktive Hoffnung, wie Václav Havel sie formuliert hat, nämlich zu wissen oder nicht zu wissen, dass das, was man tut, dann wirklich auch die Veränderung bringt, die man sich vielleicht erhofft, oder zu wissen, dass das auf jeden Fall passiert, aber zu wissen, dass das, was man tut, einen Beitrag dafür sein kann. Also das ist das, was die aktive Hoffnung von der passiven Hoffnung unterscheidet. Die passive Hoffnung ist halt, ich setze mich hin und warte darauf, dass sich irgendwas ändert und tue halt nichts. Ich weiß, sowohl auf theoretischer Ebene als Neurowissenschaftlerin und auch auf praktischer Ebene als Mensch, der es selber erfahren darf jeden Tag, dass genau dieses Aktivwerden und dieses Unterwegssein und im Austausch mit anderen Menschen, wie auch hier und heute in diesem Podcast, sich gut anfühlt. Also das ist im Prinzip ein rein egoistisches Unterfangen, etwas in Anführungsstrichen Gutes zu tun, oder wenn ich es noch provokanter sagen möchte, ein Gutmensch zu sein, ist total egoistisch, weil das ist unsere eigentliche Biologie, sich gemeinsam mit anderen Menschen auf den Weg zu machen und irgendwas von gefühlter, wahrgenommener Bedeutung zu tun. Das ist dann, wenn unser Belohnungssystem im Gehirn, wie ich so gerne sage, on fire ist. Es ist quasi legales Dope, um da noch ein bisschen was an Schlagwörtern reinzuwerfen. Dafür stehe ich morgens auf. Und gleichzeitig, weil ich eben denke, verstanden zu haben, Stichwort 6 von 9 planetaren Grenzen überschritten, dass wir als Menschheit, und jetzt mache ich es mal ganz groß von mir als Individuum, auf die globale Frage kommend oder die globalen Fragen und Herausforderungen, dass wir als Menschheit auf einem Kurs sind, der einfach selbstzerstörerisch und komplett paradox ist, weil wir eben unsere eigene Lebensgrundlage sehr massiv nicht nur gefährden, sondern auch weitestgehend schon zerstört haben. Wie gesagt, die Sache mit den planetaren Grenzen. Und das ist natürlich in Anführungsstrichen nur ein Rahmenwerk, um das Ganze zu betrachten, aber eben ein sehr gutes aus meiner Sicht, wo man sehr klar dann eben auch Handlungsfelder natürlich aufzeigen kann in diesen verschiedenen Bereichen. Sehe ich das auch als meinen Auftrag so ein bisschen an, wie Marcel das ja auch schön gesagt hat. Ja, also ich meine, wenn Forschung nicht die Aufgabe hat, was denn dann? Also sie ist doch einfach ein aktiver Teil der Gesellschaft im besten Fall und nicht, Stichwort Elfenbeinturm, etwas, was irgendwo irgendwas stattfindet. Und man, ich sage das jetzt auch mal ganz spitz, aber das ist natürlich das, was ich auch viel mitbekomme, gerade im deutschsprachigen Raum, in den Geisteswissenschaften, man möglichst komplizierte Sätze verwendet, damit sie auch wirklich niemand anderes versteht, der das nicht auch studiert hat, so, und eine eigene Sprache entwickelt. Das geht doch komplett am Punkt vorbei und ist aus meiner Sicht eine sehr große Ressourcenverschwendung und das Aufpolieren einiger kleiner Egos im besten Falle, also wenn man da noch einen Nutzen drin sehen möchte. Und ich denke, da ist eine weitere Verbindung zwischen Marcel und mir, die Auslandserfahrung. Ich habe ja gerade auch schon den deutschsprachigen Raum angesprochen, dass das in anderen Ländern, bei mir vor allem dann eben in den Niederlanden und Großbritannien, einfach ganz normal ist. Also es wird gar nicht erfragt oder hinterfragt, weil es halt einfach dazugehört, wie das Zähneputzen am Morgen und am Abend, zu sagen, naja, man hat so ein gewisses, in Großbritannien heißt es dann Public Engagement, man hat eben einen Auftrag, das auch zu kommunizieren. Zum Beispiel geht man dann in Grundschulen oder irgendwelche Versammlungen oder so und stellt seine Forschungsergebnisse so vor, dass im besten Fall die Menschen, gegebenenfalls kleine, junge Menschen, das dann auch verstehen. Und das ist einfach Teil der, ja, partizipativen oder einfach Wissenschaft. Da muss eigentlich gar kein Adjektiv vor. Und das ist der dritte Aspekt und vielleicht so ein bisschen, ich glaube, die zweite Frage, die du genannt hast, so Gründungserfahrung und wirklich das komplett hinter sich lassen. Oder erstmal für einen Zeitraum, ich bin ja jetzt wieder mehr oder weniger zurück, auch im akademischen Umfeld mit verschiedenen Aufgaben, eben auch als Professorin, wie du gesagt hast, für nachhaltige Transformation in Münster. Aber das einmal, das waren dann gut drei Jahre komplett auf Pause zu drücken quasi, war eine sehr wichtige, sehr spannende, sehr anstrengende und teilweise frustrierende, aber auch motivierende Erfahrung als Gründerin. Und ich denke, was dafür ganz notwendig ist, ist nicht nur eine gehörige Portion Neugier und Mut, sondern vor allem ein bisschen, und das mag jetzt auch erstmal verrückt klingen, im Maße des Wortes, ein bisschen verrückt sein. Was meine ich damit? Wenn wir uns die Welt angucken als Normalverteilung, wo die Dinge eben in der Mitte sind, die häufig sind und als normal angesehen werden, muss man sozusagen an den Spektren links und rechts, also da, wo man eigentlich sagen würde, naja, das gehört nicht mehr ins Konfidenzintervall rein, außerhalb des Randes verrückt denken, damit sich die Dinge ändern und damit wir endlich wegkommen von diesem Kurs, unsere eigene Selbstzerstörung weiter voranzutreiben. Und ich denke, das, um da vielleicht eine Brücke auch zu den nächsten Punkten zu schlagen und wie wichtig und notwendig ist die Transformation der Gesellschaft, das brauchen wir viel, viel mehr. Aber dafür braucht es Anerkennung für dieses Verrücktsein. Und die haben wir vor allem hierzulande noch viel zu wenig.
Marcel, wir wollen ja auch heute den Einfluss der Transformation auf den Wohlstand beleuchten. Und ich nehme mal jetzt gerade den Begriff vom Verrücktheit auf, verrücken. Müssten wir nicht auch den Wohlstandsbegriff mal verrücken? Was bedeutet eigentlich heute Wohlstand aus deiner Sicht? Und wie siehst du das Verhältnis zu Wachstum?
Ja, Wohlstand ist ja was sehr Individuelles. Jeder von uns hat ein anderes Verständnis vom guten Leben. Wohlstand heißt ja erstmal Zufriedenheit, Glück, Erfüllung von dem, was man sich wünscht. Und das ist individuell. Und bevor ich zum Thema Transformation komme, wir haben heute mehr Vielfalt. Wir haben nicht dieses eine Modell, das ist Glück und das ist Wohlfahrt für alle, sondern jeder empfindet das anders, jeder definiert das anders. Da spielt Gesundheit eine große Rolle, Familie, Gemeinschaft, soziale Teilhabe innerhalb von einer Gesellschaft, politische Teilhabe und so weiter. Und natürlich auch wirtschaftlicher Wohlstand. Und da kritisiere ich meine eigene Wissenschaft, wie in der Ökonomie vereinfachen Wohlstand zu häufig auf Wirtschaftswachstum und pro Kopf BIP, Bruttoinlandsprodukte, das ist, wie wir so die Wirtschaftsleistung messen, ist völlig ungeeignet, weil dieses Bruttoinlandsprodukt oder Bruttosozialprodukt, wenn man es ein bisschen anders definiert, eigentlich entwickelt wurde in Kriegszeiten, um eine Kriegswirtschaft zu messen, Industrieproduktion, aber nicht wirklich, was Wohlstand ausmacht. Deshalb Wachstum, Wirtschaftswachstum, ich will jetzt nicht sagen, es ist völlig unbezogen oder hat gar nichts mit Wohlstand zu tun, aber eben sehr begrenzt. Natürlich heißt es, wenn die Wirtschaftsleistung wächst, dass mehr Menschen in Arbeit kommen, dass die Kaufkraft, das, was man sich leisten kann am materiellen Wohlstand, dass das zunimmt. Also ich will nicht sagen, dass es nichts miteinander zu tun hat, aber eben sehr wenig. Und die Dinge, die wirklich wichtig sind im Leben für die allermeisten Menschen, Gesundheit, Liebe, Familie, Zusammenhalt, die kannst du nicht finanziell in Euro und Cent messen und deshalb auch nicht durch Wirtschaftswachstum messen. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Und wenn man eben dann die PolitikerInnen hört, die versuchen zu sagen, wir befinden uns in einer ganz schrecklichen Krise im Augenblick in Deutschland, weil unsere Wirtschaft wächst nicht, dann sage ich mal, Mann, also das kann doch nun wirklich nicht das Argument sein. Da muss man doch was anderes anschauen. Und das, was mir heute beispielsweise Sorge macht, ist nicht, dass die Wirtschaft nicht wächst, sondern das ist diese unglaubliche mentale Depression, dieser unglaubliche Pessimismus, dass die Menschen Ängste haben, Sorgen haben um die Zukunft, dass Populisten diese Sorgen auch noch aktiv schüren. Also den Menschen einreden, es wird alles ganz schrecklich. Wir kommen ja gleich noch zum Thema Transformation. Ja, natürlich sind viele der Sorgen berechtigt. Aber was ich sagen will, ist, es gibt eben diese Abkopplung von Wohlstand und Wachstum oder Wirtschaftswachstum und Wirtschaftsleistung. Und das Problem im öffentlichen Diskurs ist, dass Wohlstand komplex ist. Man kann es eben nicht auf einen Begriff Wachstum runterbrechen. Und das immer wieder dran zu erinnern, zu sagen, es ist individuell für jeden unterschiedlich. Und auch wenn wir Wohlstand für eine gesamte Gesellschaft messen, dürfen wir nicht die Verteilung, die Ungleichheit vergessen. Es kann sein, dass 10% der Bevölkerung viel mehr materiellen Wohlstand hat, 90% weniger hat. Ist das dann ein Erfolg für eine Gesellschaft? Das Aggregat über alle hinweg? Oder muss man nicht auch viel mehr gerade innerhalb einer sozialen Marktwirtschaft, die wir in Deutschland haben, in einer liberalen Demokratie nicht auch viel mehr auf die verletzlichen Gruppen schauen und das als Maßstab setzen und sagen, unser Anspruch für die Gesellschaft ist es nicht, ein Aggregat wie Wirtschaftsleistung zu maximieren, sondern da geht's, wie gesagt, um die Begriffe Gesundheit, soziale Teilhabe, Freiheit, Chancengleichheit, dass jeder ein selbstbestimmtes Leben leben kann. Also ich habe jetzt einige Begriffe reingeworfen, die zeigen, also es ist verdammt komplex und für mich ist es wichtig, dass wir diese Verteilungsperspektive mit berücksichtigen, dass wir eben alle Menschen innerhalb der Gesellschaft mitnehmen. Wir als Mensch sind ein soziales Wesen und so zu tun, als könnten wir alle Menschen aufaddieren und sagen und da auf der Grundlage entscheiden, das ist jetzt alles gut oder alles schlecht, das ist einfach verkürzt und falsch.
Ja, ich nehme den Ball gerne auf und spiele ihn dann hoffentlich elegant zu Maren rüber. Ich muss in der heutigen Zeit oft an an meine Oma denken, die leider schon gestorben ist, aber sie ist 99 Jahre alt geworden und sie hat immer gesagt, ich bin zufrieden. Sie hatte nicht viel, aber sie war immer zufrieden. Und ich glaube, das ist das, was vielen Menschen fehlt. Ja, also an materiellen mangelt es uns ja den meisten zumindest nicht, aber trotzdem sind wir nicht zufrieden. Und da sind wir, du hast die neue Wohlstandsdefinition aus deiner Sicht gerade beschrieben, Marcel. Ich würde gerne ein anderes Wort ins Rennen werfen, Wohlbefinden. Und da sind wir dann eher auch bei einer psychologischen Komponente. Und das würde ich gerne Maren fragen, welche Komponenten spielen denn aufs Wohlbefinden ein? Und das muss ja gelingen, auch durch politische Aktionen, das Wohlbefinden der Gesellschaft in Gänze, aber auch jedes Einzelnen versuchen zu steigern und dass die Menschen auch das Gefühl haben, es geht wieder nach vorn. Wie erreichen wir das, Maren?
Ja, also die genaue Ausgestaltung, das ist dann unsere aller Aufgabe. Also das vielleicht so als Warnhinweis hier, Triggerwarnung vor meinen Aussagen, dass ich natürlich jetzt nicht den Plan von 1 bis 10 hier vorstelle. So machen wir das jetzt ab morgen. Ich bin ja nun auch nicht in der politischen Verantwortung, aber ich kann versuchen, so ein bisschen die Gedanken, und da sind wir wieder bei der Aufgabe von Wissenschaft, was wir aus den Wissenschaften wissen, natürlich dann nach außen zu tragen. Ich fange mal bei dem an, was Marcel gerade schön gesagt hat, wir sind diese sozialen Wesen. Genau das fehlt ja häufig als Erkenntnis in politischen Debatten, was aus meiner Sicht, wenn ich quasi naiv als Neurowissenschaftlerin, naiv im Sinne von relativ unbefleckt, das ist nicht meine, in Anführungsstrichen, Disziplin, nochmal frage, was ist denn eigentlich Politik? Naja, Politik soll ja unser Zusammenleben gut gestalten. Und da steckt ja im Kern genau das Soziale drin. Und Oliver, was du ja auch richtig fragst, naja, was ist denn dann die politische Aufgabe? Okay, wenn wir also verstanden haben, die Politik ist dafür verantwortlich und die Politik sind natürlich Menschen und ein ganzes demokratisches System. Also da geht es jetzt nicht darum zu sagen, oh, eine bestimmte Partei oder 2, 3 Köpfe sind die Politik, sondern wir gesamtgesellschaftlich, zumindest in einer Demokratie, ist ja genau das die Idee, können uns fragen, wie wollen wir als diese sozial, ich würde dem Ganzen noch ein weiteres Adjektiv hinzufügen, als diese sozial-emotionalen Wesen unser Zusammenleben gut gestalten. Und da mache ich dann die Brücke zu dem nächsten Begriff, den du genannt hast oder der jetzt gefallen ist, von Wohlstand zu Wohlbefinden. Ich habe witzigerweise, oder ist natürlich auch kein Zufall, weil diese Fragen treiben mich ja quasi aus einer anderen Perspektive als mich selber. Wir kommen eben zu gleichen Antworten. Das ist ja das Spannende, genauso um. Und habe mal eine Kolumne darüber geschrieben, dass wir wegkommen sollten von dem Begriff Wohlstand hin zu Wohlergehen. Und dass ich bei einer Wanderung, im wahrsten Sinne des Wortes gehend, genau darüber nachgedacht habe. Denn Wohlstand zeigt ja immer so dieses, ah, okay, wir sind damit fertig, ja, BIP, Wachstum, alles klar definiert, die gewohnten, normalen Geschichten, die wir uns erzählen und dann machen wir so weiter und merken dabei mehr oder weniger gut, dass wir nicht nur unsere eigene Lebensgrundlage, was ich eben sagte, zerstören, sondern, und das ist ja jetzt auch schon mehrfach von euch allen dreien angeklungen, auch uns selbst zerstören und jetzt kommt deine Oma ins Spiel, Oliver, und natürlich diese Frage, die Marcel angesprochen hat, mit dem, was ihm am meisten Angst macht, nämlich die Frustration, die Passivität, die Ängste der einzelnen Menschen und damit natürlich auch der Gesellschaft an und für sich, die Veränderungen und Transformationen, die notwendigerweise zum Leben dazugehören, nicht zulassen, weil unser Gehirn in Angst und Unsicherheit und eben Unzufriedenheit gar nicht in der Lage dazu ist, Dinge anzupacken und diese aktive Hoffnung, die ich am Anfang beschrieben habe, dann auch in die Tat umzusetzen beziehungsweise selbst aktiv zu werden. Und da bin ich dann bei der Frage, und das hatte Dirk bei der Vorstellung mitgenannt, als er gesagt hat, naja, ich hätte gesagt, ich würde den Leuten den Kopf verdrehen, beziehungsweise die Gehirne verändern. Ja, und jetzt kommt nämlich die positive, gute Nachricht. dass sich unser Gehirn tatsächlich bis ans Lebensende verändert. Also eigentlich ist gar nicht die Frage so gesehen, wollen wir Transformation und Veränderung, weil die ist sowieso da. Die Frage ist, wie wollen wir es verändern? Und wenn wir das als Individuen und Gesellschaft verstehen würden, verstanden hätten, was wissenschaftlicher Konsens ist, dann haben wir auf einmal eine ganz andere Kraft und ich würde fast sagen, andere Dimensionen der aktiven, freudigen, zufriedenmachenden Gestaltung, unser Wohlbefinden und Wohlergehen mitzugestalten, was wir noch gar nicht erahnen können. Und da komme ich dann zu der, um es wieder ein bisschen, ich sag mal, down to earth zu bringen, zu den politischen Aufgaben. Dafür brauchen wir also Rahmenbedingungen. Und das ist natürlich auch eine mediale Frage, Stichwort konstruktiver Journalismus. Es ist aber genauso eine politische Frage, es ist eine Bildungsfrage. Also alles das, wie wir unser Zusammenleben eben gestalten, dass wir Räume brauchen, die genau das zulassen, dass wir Räume brauchen, die uns Zeit geben. Und das ist natürlich gerade in diesem Hin- und Hergerenne, wo wir alle wie aufgescheuchte Hühner und Hähne irgendwie versuchen, unser Leben zu organisieren, total schwierig. Ja. Und da spielen ganz, ganz viele Komponenten rein, wo wir uns aber einfach ehrlich machen müssen, aus meiner Sicht, und ehrlich beantworten müssen, diese große übergeordnete Frage, was macht denn eigentlich das gute menschliche Leben aus? Weil die Antworten, die wir im Moment geben, sind faktisch, nicht weil es meine Meinung ist, sind faktisch biologisch falsch.
Sel, Ängste verhindern Transformation, ist mir jetzt hängen geblieben von dir, Maren. Lass uns doch mal auf die Transformation schauen. Und zwar jetzt mal aus der ökonomischen Sicht, ne? Die Eingangsfrage nochmal. Also haben wir eher mit der Transformation die Voraussetzung dafür, dass das Wohlergehen, was ich einen schönen Begriff finde, weitergehen kann und auch in Zukunft für unsere Enkel und Enkelkinder? Also ist es eher eine Bedingung dafür, dass das gelingen kann oder eben die Bedrohung? Und was, woher kommen diese Ängste und wie kann man Ihnen begegnen auch aus ökonomischer Sicht? Also hier ist bei uns das Thema Nachhaltigkeit halt der große Begriff, mit dem wir hier bei Antropia und der Impact Factory unterwegs sind. Nachhaltigkeit war bis vor kurzem das große Thema in Politik und Wirtschaft, aber im Moment sind andere Themen im Vordergrund. Wie siehst du das? Ist es ein Booster oder eher ein Bremsklotz für die Wirtschaft?
Ja, erst einmal müssen wir fragen, was heißt denn eigentlich Transformation? Das ist so ein großer Begriff und Transformation jetzt sehr einfach gesagt ist Veränderung. Veränderung in jeglicher Hinsicht. Du hast jetzt die wirtschaftliche Perspektive angesprochen. Für die Wirtschaft heißt es, es entstehen andere Unternehmen, neue Unternehmen, alte Unternehmen verschwinden oder verändern sich, machen etwas Neues oder machen Dinge anders. Das heißt, Arbeit verändert sich, das, was wir tun, wie wir es tun, welche Qualifikationen wir dafür brauchen. Es bedeutet eben für jeden Menschen erst einmal, ich muss mich anpassen. Es ist hier eine Veränderung da und das, ja, wir sind bequem, auch als Mensch. Ne? Ist wahrscheinlich auch von der Evolution her so eingebaut, dass wir erstmal versuchen, Stabilität, Dinge zu bewahren. Aber wenn man jetzt mal schaut, wo wir heute stehen, glaube ich, realisiert jeder, wir haben einen enormen wirtschaftlichen Wohlstand im Vergleich zu 200 oder 300 Jahren, bevor die industrielle Revolution, also diese wirtschaftlichen, technologischen Veränderungen angestoßen wurden. Und keiner würde sagen, uns geht's heute schlechter als vor 200 Jahren. Also es geht uns besser, weil eine Transformation stattgefunden hat, weil alte Dinge durch Neues und Besseres ersetzt wurde. Und wenn wir immer diese Logik gefahren hätten, Transformation ist was Schlechtes, wir wollen keine Veränderung, dann würden wir immer noch eine Lebenserwartung von 45 Jahren haben, wie vor 200 Jahren. Wir würden gesundheitlich, wird es uns viel schlechter gehen. Wir hätten viele der Dinge heute nicht. Deshalb ist ganz objektiv gesehen, Transformation hat zu sehr viel mehr, jetzt nutze ich nicht den Begriff Wohlstand, Wohlergehen, Zufriedenheit, Lebensqualität, Erfüllung geführt. Und jetzt kann man in die Zukunft blicken, fragen, sollte das in der Zukunft anders sein? Ist Transformation jetzt was Negatives? Und dann ist die Antwort natürlich nein. Transformation in der Zukunft wird für uns als Menschheit, für unsere Kinder und Enkelkinder, also die nächsten Generationen, nochmals essentieller sein. Wenn wir sind heute in einer existenziellen Bedrohung, durch den Wandel von Klima und Umwelt. Und da besteht in der Wissenschaft null Dissens. Da ist völlige Einigkeit, wenn wir so weitermachen mit Erderwärmung, mit Emissionen, mit Ressourcenverbrauch, dann haben wir eine Veränderung von unserer natürlichen Lebensgrundlage, die so dramatisch ist, dass sie unsere Existenz bedroht, dass sie zu Kriegen führt, dass sie zu viele Menschenleben zerstört, also zu einem enormen Schaden. Deshalb muss uns bewusst sein, Transformation ist nicht eine Option, die wir heute haben, also ja, schön zu haben oder nicht zu haben, sondern es ist essentiell für das Überleben von uns als Spezies. Das, was heute die Schwierigkeit ist, ist, dass diese Veränderung, diese Transformation sehr viel schneller passieren muss, als was wir zumindest in unserer Lebzeit, jeder, der heute lebt, in der Vergangenheit der Fall war. Und diese Geschwindigkeit, also wirklich dieses Disruptive, wir müssen wirklich schnell uns ändern, das empfinden viele als Bedrohung. Das verstehe ich auch, weil eben, ne, das bedeutet, wir müssen uns in unserem Arbeitsleben komplett neu aufstellen. Viele von uns neue Dinge lernen, neue Jobs machen, vielleicht auch den Arbeitgeber wechseln. Für viele Menschen ist das was Tolles, weil sie sagen, ach, ich lerne was Neues, ist doch schön, ich kann mich weiterentwickeln, das ist doch gut. Und für viele ist es eine Bedrohung. Das muss man in dieser Diskussion ernst nehmen. Das ist ein blinder Fleck, dass wir das Thema soziale Akzeptanz der Transformation in unserer Gesellschaft nicht ausreichend mitdenken. Dass viele Menschen, die eben weniger Bildung oder die Ausbildung bekommen haben, um damit umzugehen, für die ist das eine Bedrohung. Das ist kein, das ist nicht für alle eine Chance und was Schönes, sondern das ist für viele etwas Negatives. Und also, wie gesagt, Transformation gab es immer. Das, was heute anders ist, ist die Geschwindigkeit und die existenzielle Bedrohung. Deshalb ist es keine Option zu sagen, wir machen diese Transformation nicht. Und jetzt muss man eben einmal durchdeklinieren, und das ist vielleicht das dritte große Problem oder die große Herausforderung ist, dass wir das nicht lokal managen können oder national, sondern alle großen Herausforderungen unserer Zeit sind global. Das kann kein Nationalstaat alleine lösen. Klima- und Umweltwandel, geopolitische Konflikte, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, was alles damit zusammen. Das sind alles Dinge, die machen nicht an nationalen Grenzen Halt. Und das macht es nochmal schwieriger, dass wir realisieren, unsere politischen Systeme, unsere Demokratie ist dafür nicht gemacht. Und wir müssen eben die politischen Instrumente, politischen Systeme dementsprechend anpassen. Das heißt nicht Demokratie über Bord werfen, aber das ist eine große Gefahr, dass sich autokratische Regime besser anstellen im Management, im Umgang mit dieser Transformation, als wir das in der liberalen Demokratie tun. Das ist eine meiner großen Sorgen. Demokratie heißt, der Souverän sind die Menschen, das sind die Bürgerinnen und Bürger und das ist eine Mehrheitsentscheidung, sehr häufig. Und wenn es eben gelingt, der Mehrheit einzureden, Transformation brauchen wir nicht, das ist alles Humbug, es gibt keinen menschengemachten Umwelt- und Klimawandel, das ist alles gar keine Bedrohung, wir können so weitermachen wie bisher und das ist genau, wo wir im Augenblick in Deutschland hingehen. Das ist meine große Sorge. Und da rede ich nicht nur von antidemokratischen Parteien wie der AfD, sondern eben auch von sehr vielen demokratischen Politikerinnen und Politikern, die in ihrem Wahlkampfhabitus versuchen, den Menschen zu versprechen, wir können alles so lassen, wie es ist. Transformation ist alles überzogen. Und das ist das, was ich wirklich so für so unverantwortlich und schädlich halte, dass man mit populistischen und faschistischen Methoden die Menschen belügt und manipuliert und instrumentalisiert für eigene politische Zwecke.
Maren, das ist ja eigentlich dein Thema. Das Thema, wie kommt eigentlich, also wir sind von Angst getrieben, der Marcel hat es beschrieben, nach dem Zweiten Weltkrieg war jedes Jahr besser als das vorhergehende gefühlt. Ja, so, also es war eine langsame wirtschaftliche Aufschwung, vielleicht auch rasant, aber es ging jedes Jahr ein Stück besser. Das heißt, wir haben ja eigene Transformationsfähigkeit ein bisschen verlernt, haben die Verantwortung fürs eigene Handeln, fürs eigene in die Hand nehmen, vielleicht auch an den Staat übertragen. Und ich muss dran denken, was ich zuletzt von Harald Welzer gehört habe, der sagt, ja, wenn die Menschen Angst haben, und das haben sie ja auch, das haben wir ja jetzt schon mehrmals hier heute erwähnt, dann wenden sie sich eher bekannten Dingen zu. Und das sind oftmals die Dinge, die hinter ihnen liegen und nicht vor ihnen, weil was in der Zukunft ist, ist unbekannt. Und das führt eben auch dazu, dass man eigentlich, nicht transformationsoffen ist. Die Veränderung, die notwendigerweise passiert, wie du das gesagt hast, wie der Marcel das gesagt hat, nicht begrüßt, sondern eigentlich eher dann wieder sich zurückwendet und sagt, das war doch schön, was da war und das hätte ich gerne wieder. Vielleicht kannst du auch noch mal aus neurowissenschaftlicher Sicht ein bisschen Licht in dieses Thema bringen.
Ja, total gern, weil Marcel eigentlich die perfekte Vorrede für mich gemacht hat, also den Teppich argumentativ ausgerollt hat bei den Herausforderungen, also so diese ja räumlichen, zeitlichen und auch eben sozialen Komponenten, ne? So eben das, was er sagte, das macht nicht an irgendwelchen Landesgrenzen, weil die sind nun mal menschengemacht, halt egal, ob es jetzt die Klimakrise oder irgendwelche Kriege sind oder Pandemien, so wie wir es ja auch zuletzt erlebt haben. Und gleichzeitig eben auch diese neue zeitliche Dimension, also sprich, wenn ich jetzt mich ins Flugzeug setzen würde und nach, ich weiß nicht, fliegen würde, dann wird es nicht direkt automatisch irgendwie ein paar Zehntel Grad wärmer oder es kippen ein paar Bäume um und sterben oder ein paar Tiere oder Menschen oder wie auch immer. Ich spüre das nicht im eigenen Leib. Also diese ganzen Herausforderungen, die quasi Veränderungen schwierig machen, weil unser Hirn, und jetzt hebe ich die ganzen Sachen so ein bisschen mehr wieder auf die neuro- und biologische Ebene, eben vor allem nach Kausalitäten sucht. Also so dieses, da passiert was und dann guckt man, was danach passiert. Ne? Also irgendwie eine Folge, Ursache oder eine Ursache-Folge, so rum ist die Reihenfolge, Wirkung zu sehen. Und wenn das nicht da ist, dann versuchen Menschen, die trotzdem zu sehen. Deshalb haben wir sowas wie Aberglauben. Und deshalb denken viele Leute dann, es gibt sowas wie Schicksal, wenn man dann plötzlich den Anruf bekommt und so weiter und vorher an die Person gedacht hat. Das sind in den meisten Fällen einfach witzige, unterhaltsame Zufälle oder irgendwie anders geschuldete Kausalitäten, die wir aber nicht sehen, weil sie so verworren sind. So, und jetzt haben wir diese große Herausforderung, das ist die zusätzliche, und dann komme ich so ein bisschen zu den Lösungen, was so hirntechnisch dafür notwendig ist, diese zusätzliche paradoxe ja Situation, die jetzt ja auch Marcel und ihr schon angesprochen habt, dass eigentlich klar ist, wissenschaftlich überhaupt gar keine Frage, wir müssen ganz viel verändern, und jetzt der wichtige Nachsatz, damit vieles so bleiben kann oder überhaupt irgendwas so bleiben kann, wie wir uns das erarbeitet haben und erbaut haben und erdacht und auch teilweise erkämpft haben, egal ob es demokratische Systeme oder das Wohlbefinden von zum Beispiel elektrischer Versorgung, genug Nahrung, ein Gesundheitssystem oder. Ja, das sind ja alles Errungenschaften, die eben auf Basis dieser sowohl Erkenntnissen, also wissenschaftlichen Erkenntnissen, als auch gesellschaftspolitischen Strukturen beruhen. So, und das ist ja das ist die eigentlich konservative Aufgabe. Also in Angst, und jetzt kommt die Neuroebene mit rein, ja, in Angst sucht unser Gehirn noch stärker, das habt ihr gerade alles schon angesprochen, nach dem bisherigen und nach Halt und Sicherheit. Unsicherheit ist immer schwierig für uns, aber erst recht, wenn es irgendwie eine angstbehaftete Situation ist. Und jetzt kommen die Stimmen daher, die uns dann diese Sicherheit versprechen, die aber null Kapazitäten, Interesse oder was auch immer an Transformation haben, die aber notwendig ist, um das alles aufrechtzuerhalten. Also wahres konservatives Handeln besteht im Jahr 2024 darin, sehr viel anders zu machen. Das ist die paradoxe Situation, in der wir uns befinden und die viele, gerade auch die konservative oder meinen konservative Politik zu tun, noch nicht verstanden haben oder nicht umsetzen können oder wollen. Und warum ist es so entscheidend, dass wir jetzt dann auch über neurowissenschaftliche Erkenntnisse sprechen, kommen wir zu dieser Angst. Also Angst und Panik beziehungsweise Angst und Unsicherheit sind schlechte BeraterInnen, so dieses Triple quasi, weil sie uns in diesen noch kurzfristigeren Modus versetzen und weil sie uns noch mehr nach den bereits angesprochenen einfachen Lösungen suchen lassen und vor allem wir nicht in der Lage sind, das zu tun, was wir eben auch schon erläutert haben, was uns eigentlich hingebracht hat. Also wirtschaftlich nennen wir das dann irgendwie Innovation, ne? Das, was Marcel beschrieben hat, Dinge neu und anders zu machen, egal ob es jetzt Impfstoffe oder irgendwelche gesellschaftspolitischen Institutionen sind oder Smartphones zu erfinden oder. Weil wir einfach nicht die Kapazitäten dafür haben. In Angst und Unsicherheit müssen wir uns jetzt und hier um unser Überleben kümmern. Das heißt, und das ist jetzt keine plakative, reißerische Clickbait-Überschrift, sondern das ist auch wissenschaftlich gut untersucht, Angst macht uns tatsächlich dümmer. Also unser IQ sinkt statistisch signifikant, wenn wir auch nur ein paar negative Nachrichtenvideos geguckt haben. Und was bedeutet das jetzt? Nicht, dass wir alle aufhören sollten, Nachrichten zu gucken. Nein, wir brauchen natürlich mehr konstruktiven Journalismus, der uns eben nicht dümmer macht, sondern handlungsfähig zurücklässt. Und es bedeutet eben aber auch, das anzuerkennen und zu merken, und das hat man ja eben auch schon angesprochen, dass natürlich rechtspopulistische Kräfte, Autokraten, Diktatoren und so weiter genau das psychologisch, auch wenn sie es vielleicht nicht so klar irgendwann mal gelernt haben, aber wissen und intuitiv und anekdotisch gelernt haben, wissen, dass genau in dieser Zeit der Unsicherheit Menschen noch empfänglicher für die einfachen Antworten sind. Und ihr Hirn eben nicht mehr, auch das gut untersucht, in der Lage ist, das zu nutzen, was unser menschliches Gehirn von allen anderen Gehirnen unterscheidet, nämlich langfristige Lösungen zu überlegen, zu entwickeln und das zu nutzen, was wir allgemeinhin als unsere Vorstellungskraft bezeichnen. Oder eben, wie gesagt, wirtschaftlich ausformuliert dann in Innovation beobachten können. Und auf der anderen Seite, und das ist ja die andere Gefahr, dieses, ich sag mal, neue Biedermeier, wenn Menschen sich dann abwenden und sagen, naja gut, dann kümmere ich mich mal um meinen Vorgarten und koche Marmelade ein und lese die Landlust. Aber die politischen Fragen und demokratischen Fragen, die sind mir irgendwie egal, weil mir geht's ja noch gut genug. Das ist ja so das, was am anderen Ende des Spektrums auch passiert und was natürlich auch eine Riesengefahr ist, weil damit wird das Feld im wahrsten Sinne des Wortes ja dann den Menschen überlassen, die eben ja genau das eben wiederum gefährden, Stichwort das Gegenteil von der Aufrechterhaltung ist. Das heißt, psychologisch, neurowissenschaftlich gesehen, brauchen wir so einen Modus, der eine Beteiligung hervorruft, im Sinne von, es muss den Menschen klar sein, dass es relevant ist, dass es eine Bedeutung für uns hat, dass die Klimakatastrophe in vielen Teilen der Gesellschaft und auf diesem Planeten schon spürbar ist und wir in einer Krisensituation dahingehend sind, aber gleichzeitig nicht in Angst und Panik zu verfallen, weil dann wir nicht mehr in der Lage sind, gute, richtige, langfristige, konservative, im Sinne von erhaltende, bewahrende Lösungen zu entwickeln und zu leben.
Marcel, du bist ja auch jemand, auf den die Politik dann auch gerne schaut, ne, und sagt, okay, mal gucken, was denn die Wirtschaftsforschung so sagt. Jetzt, Maren hat gesagt, wir brauchen Transformation, um unser Wohlergehen zu behalten. So, und wenn man jetzt gesehen hat, Ampel aus, ne, da waren auch manche politische Vertreter, die haben versucht, auch politisch Wege, also andere Wege mal einzuschlagen als in der Vergangenheit. Vielleicht auch ökologisch sinnvolle Wege, aber werden doch ziemlich abgestraft. Weil das Dinge sind, die nicht unmittelbar dann der Erfolg zeigen, die erst langfristig wirken. Und ist denn Politik aus deiner Sicht überhaupt in der Lage, du hast es angesprochen, Autokratien vielleicht eher in der Lage, solche großen Herausforderungen zu meistern, als jetzt eine demokratische Verfasstheit? Und wo Politiker, wenn sie denn mal die Axt anlegen an Dinge, die eigentlich geändert werden müssen, eigentlich bei der nächsten Wahl dann vor der Tür stehen. Wie siehst du das?
Ich hoffe, die Antwort ist nein. Ich hoffe, dass autokratische und nicht demokratische Regime diese Transformation nicht besser bewältigen können. Denn das wäre eine unglaublich deprimierende Nachricht, dass diese Transformation nur durch weniger Freiheit, weniger Glück und Lebenszufriedenheit letztlich gemeistert werden kann. Die Forschung, die wissenschaftlichen Studien zeigen, dass natürlich autokratische Regime häufig schneller reagieren können. Nehmen wir mal das Beispiel China während der Corona-Pandemie, wo man drastische Restriktionen innerhalb kürzester Zeit umgesetzt hat und auch wirklich enforced hat, wie sagt man auf Deutsch, also sichergestellt hat, dass das keiner bricht.
Erzwungen.
Erzwungen, ja, also das, da denkt man sich manchmal, ja, es hat sicherlich Menschenleben kurzfristig gerettet und mehr Infektionen verhindert, aber das Beispiel China und Corona ist, glaube ich, ein gutes, weil es auch zeigt, lernfähig, entwicklungsfähig sind autokratische Regime eben nicht. Und da ist die große Stärke von Demokratien, dass man eben die Möglichkeit hat, nachzusteuern, zu überlegen, oh, das war ein Fehler, da müssen wir uns neu orientieren. Also das Thema Anpassungsfähigkeit, Resilienz, das ist die große Stärke einer Demokratie. Deshalb bin ich nach wie vor überzeugt, dass es nur in demokratischen Strukturen geht, dass wir diese Transformation erfolgreich bewältigen, weil Transformation heißt ja auch, wir wissen nicht genau, wohin es geht. Also wir haben eine grobe Orientierung, ne, was wir machen müssen. Schutz von Klima, natürlicher Lebensgrundlage, Technologie so zu entwickeln, dass sie dem Menschen dient und nicht umgekehrt. Aber wie wir da hinkommen, da werden wir viele Fehler machen. Und die Frage ist doch, welches politische System schafft es, diesen Prozess am besten zu bewältigen? Da, wo wir in unseren westlichen Demokratien besser werden müssen, ist in der Geschwindigkeit, Dinge eben umzusetzen. Und ne, wir haben über Ängste gesprochen, die Instrumentalisierung von Ängsten und Sorgen. Das ist die große Gefahr, dass eben bestimmte Interessen, mächtige Interessen, nicht an dieser Transformation interessiert sind oder sie so steuern wollen zu ihrem eigenen Vorteil, aber nicht zum Vorteil oder zum der Gemeinschaft oder der Gesellschaft als Ganzes oder auch künftiger Generation. Meine größte Sorge heute ist, dass wir in einem massiven Verteilungskampf zwischen Jung und Alt sind, also ein Generationenkonflikt letztlich. Und dass viele der EntscheiderInnen heute, die Generation der Babyboomer, sagt, uns geht's doch gut. Wir haben doch letzten Jahrzehnte viel Wohlstand aufgebaut. Das ist alles in unserem Sinne. Was mal in 30, 40 Jahren ist mit Klima, Umweltwandel, das werden wir alles gar nicht mehr erleben. Also diese völlige fehlende Wille der Babyboomer, Veränderung umzusetzen, Transformation umzusetzen, weil eben nach uns die Sintflut, jetzt sehr provokativ gesagt. Und das ist so ein inhärenter Konflikt, den wir auch, wie gesagt, verständlich ist. Man kann ihn wissenschaftlich erklären. Egoismus ist jetzt zunächst nur mal eine menschliche Eigenheit, Eigenschaft. Und auch diese Unfähigkeit, sich etwas vorzustellen, was noch nicht real ist. Also zu sagen, was könnte denn in 30, 40 Jahren sein? Und ist jetzt 3% Erderwärmung wirklich so schlimm? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, es ist wirklich so schlimm. Das zeigen uns alle wissenschaftlichen Studien. Aber diese Unfähigkeit, sich in die Zukunft zu versetzen, diese Solidarität mit anderen Menschen heute, anderen Ländern, die eben weniger privilegiert sind und mit künftigen Generationen. Das ist für mich eine der Erklärungen, weshalb wir in unseren westlichen Demokratien bei dieser Transformation nicht ausreichend, viel zu langsam vorankommen.
Darf ich da direkt anknüpfen? Drei Gedanken. Egoismus ist eins meiner Lieblingswörter. Warum? Und Marcel, also ihr seht das ja nicht, aber Marcel grinst. deshalb übersetze ich das einmal kurz. Warum? Weil das so eins dieser Themen ist, ich hatte es eben schon mal in so einem Seitennebensatz kurz erwähnt, was so biologisch häufig falsch verstanden wird. Und ohne jetzt zu neurophilosophisch in so eine Frage zu gehen, kann es sowas wie Altruismus und Egoismus als Gegensatzpaar überhaupt geben? Ne? Und Marcel nickt. Ich glaube, da sind wir wahrscheinlich auch auf einer Ebene. Nein, kann es nicht. Und ganz kurz die Antwort darauf oder warum ich davon so überzeugt bin, weil wir eben auch da uns die falsche Geschichte erzählen darüber, was wirklich dieses Wohlergehen, schließe ich den Bogen nochmal zu dem Begriff, Wohlergehen wirklich bedeutet, ist eben nicht der Wohlstand, also je mehr ich habe, desto glücklicher. Das ist die Geschichte, die wir uns häufig erzählen, egal ob in Hollywood, in den Medien oder auf Parteiplakaten. Das ist aber einfach falsch, also es stimmt nicht, es entspricht nicht unserer Biologie. Und gleichzeitig dann irgendwie sagen, naja, wenn man jemandem hilft, das ist dann, den Begriff hatte ich vorhin ja auch schon mal so ein bisschen plakativ benutzt, so ein Gutmenschending, ne? Das macht man irgendwie aus nicht Selbstnutz, also dem Gegenteil von dem. Und alles, was wir dazu wissen an Verhaltensstudien und neurowissenschaftlichen Studien, ist eben genau das Gegenteil. Also sprich, selbst die kleinste Interaktion, sogenannte Mikrobegegnungen, da gibt es sogar auch schon einen Begriff in der Forschung für, mit Fremden im Alltag, sorgt dafür, dass wir so einen kleinen, können wir uns vorstellen, wie so eine Glücksmaschine, so ein Kaching-Moment im Hirn und damit unserem Körper haben. Es fühlt sich gut an. Deshalb waren wir alle so depressiv. Die Leute, die quasi im Homeoffice waren, also depressiv jetzt nicht unbedingt klinisch, pathologisch depressiv, aber eben schlecht gelaunt. Und gab es auch natürlich eine Zunahme aus vielen Gründen, das ist jetzt nicht ganz, ne, eins zu eins zu übersetzen, an mentalen psychischen Krankheiten leiden und so weiter während dieser Zeit, weil wir diese sozialen Wesen sind und weil uns das so sehr fehlt. Also eigentlich, wenn ich das überspitzt weitertrage, ist jemand wie Gandhi und Mutter Teresa hochgradig egoistisch, weil die verstanden haben oder waren, ja, weil die verstanden haben, dass genau dieses gemeinsam mit anderen Menschen was Gutes tun, das der wahre eigentliche Glücksmoment ist. Und jetzt komme ich zum zweiten Punkt, Umverteilung und Gerechtigkeit und Geschwindigkeit dabei, was Marcel auch angesprochen hat, das natürlich auch etwas ist, was wir kulturell, und das fängt bei der Bildung an und hört eben bei, wie gesagt, den Filmen und Geschichten, die wir uns so im Kino oder bei Netflix erzählen oder anderen Streaming-Plattformen, ich will jetzt hier keine Werbung für Netflix machen, ja, da ganz stark mit reinspielt. Was meine ich damit? Dass wir eben nicht, ich nenne es ja gerne radikal, ehrlich, darüber sprechen, dass das der Fall ist. Und das sind ja jetzt keine Erkenntnisse, die ich hier gerade so grob zusammengefasst habe oder ein paar Beispiele genannt habe, die ich irgendwie gestern Abend herausgefunden habe, sondern es ist genau wie bei den Klimawissenschaften schon etwas, was lange Konsens ist. Wir haben aber, und das ist die Sache mit der Umverteilung und wer erzählt uns, was Sache ist und was nicht, eine Umverteilung nicht nur zwischen den Generationen oder brauchen eine Umverteilung bei dieser Generationenfrage, dieser Ungerechtigkeitsfrage zwischen Generationen, sondern eben auch insgesamt finanziell wohlhabende und damit mächtige Menschen versus die, die es nicht sind. Warum? Weil die im wahrsten Sinne des Wortes, schlage ich nochmal wieder eine Querverbindung zu vorhin, unsere Gehirne verändern, weil sie unsere Medien bestimmen. Das ist der Punkt, ja. Also je öfter unser Gehirn etwas hört, desto eher glaubt es und damit wir dann daran, dass da vielleicht doch was dran ist. Und da sind wir bei den ganzen Themen von Verschwörungsgeschichten über Fake News, Desinformation und so weiter und so fort. Das heißt, auch wir hier in Deutschland leben eben nicht in einer perfekten Demokratie, sondern in einer Demokratie, wo mehr Euros oder Einsen und Nullen auf den digitalen Konten mehr Macht und damit mehr Einfluss und damit mehr Veränderung von mehr Gehirnen bedeutet. Ja, wenn ich sozusagen runterbrechen möchte auf die biologische Ebene. Und da müssen wir radikal ehrlicher drüber sprechen. Und das ist ja das Tolle, wo dann Menschen wie Marcel und ich mit komplett unterschiedlichem Hintergrund zusammenkommen und irgendwie die gleichen Ergebnisse eigentlich präsentieren können und sagen, ja, liebe Leute, dass wenn wir unseren Wohlstand und unser Wohlergehen, also beides jetzt gedacht, ja, bewahren wollen, dann müssen wir uns dem radikal ehrlicher stellen und dann müssen wir auch begreifen, um auf den Egoismus nochmal zu kommen, dass das wahre gute Leben eben nicht das ist, was uns häufig erzählt wird, was es sei. Die unglücklichsten Menschen sind übrigens häufig die wohlhabendsten, weil die sowohl sozial isoliert als auch komplett von Ängsten getrieben sind, nämlich ihren Wohlstand zu verlieren. Und dann bin ich bei dem dritten und letzten Punkt, was brauchen wir dafür, diese Vorstellungskraft? Und Marcel hat von der Vorstellungs- oder fehlenden Vorstellungskraft gesprochen und da sind wir ganz klar natürlich auch bei einem Bildungs- und einem kulturellen Bildungsthema. Auch da gibt es mittlerweile einen eigenen Begriff für und das ist gut, also nicht, weil ich mit Begriffen um mich werfen möchte, sondern damit wir das Kind beim Namen nennen können und sagen können, okay, was müssen wir denn dafür fördern, damit das besser wird? Das ist die sogenannte Future Literacy. Also die Vorstellungskraft, sich die Zukunft vorzustellen oder eine gewisse, sozusagen ein Alphabetismus in der Fähigkeit, über die Zukunft nachzudenken, über sie zu reden und sie dann natürlich auch gestalten zu können. Und weil das so zentral ist, habe ich das zum Beispiel, ohne jetzt hier Schleichwerbung für den Studiengang, den ich seit September leite, nachhaltige Transformationsgestaltung machen zu wollen, als eine zentrale Methode dort mit aufgenommen, also sprich den jungen, mittelalten Menschen beizubringen, wie diese Future Literacy funktionieren kann. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass mehr und mehr Bildungseinrichtungen das tatsächlich auch in ihre Curricula entsprechend der verschiedenen Altersgruppen aufnehmen. Aber, und das mag jetzt sehr provokant klingen, ist aber auch absolut ernst gemeint und letzter Gedanke dazu an der Stelle, wir brauchen die eigentlich bei der sogenannten politischen Elite noch dringender, um auf den Speed zu sprechen zu kommen, die Geschwindigkeit, die Marcel auch angesprochen hat, die jetzt notwendig ist. Wir brauchen die im Bundestag, wir brauchen die in den Landtagen und auf kommunaler Ebene genau diese Vorstellungskraft und Menschen im wahrsten Sinne des Wortes mitzunehmen, einzuladen, diese Zukunftsszenarien und Zukunft jetzt nicht in 20 Jahren irgendwelche Hoverboards oder ich weiß nicht was, sondern jetzt und hier und heute beginnt mitzugestalten.
Dirk.
Ja, ich wollte Raum lassen, weil ich nicht ganz sicher war, Marcel, ob du direkt darauf antworten wolltest, weil ich mir gut vorstellen kann, aber vielleicht noch eine Übergangsfrage dazu. Wie kann man eigentlich jetzt mit dem Blick darauf, du bist ja auch eng mit deinen Überlegungen eng an der Politik dran. Wie kann man diesen Analphabetismus, die fehlende Vorstellungskraft für zukünftige Lösungen. Wie kann man die in der Politik eigentlich begegnen, diesen Analphabetismus? Können wir so lange warten, bis wir die nächste Generation gebildet haben in Future Literacy, was ich übrigens einen total tollen Begriff finde, Maren? Den müssten wir, Oliver, mal überlegen, für unsere Impact Factory auch zu verwenden. Aber kann man das...
Vielleicht ganz kurz. Ich hatte die Idee zuletzt mal, unabhängig davon, hier Impact Literacy, also wirkungsorientiertes Handeln zu auch hier mit zum Thema zu machen. Ne? Aber insofern hatten wir da schon ähnliche Vorstellungen. Dirk, gerne.
Ja, genau. Aber das brauchen wir ja viel schneller. Du sagst das ja richtig, Marcel. Wir müssen Geschwindigkeit aufnehmen. Und gerade ist ja, wenn man Geschwindigkeit aufnimmt, dann nehmen wir nochmal das Beispiel, Habeck wollte relativ zügig durchregieren, ne, mit der Wärmepumpe. Wir hätten ökologisch ganz viel Geschwindigkeit aufgenommen. Wir hätten mehr Klimagerechtigkeit gehabt, aber die soziale Gerechtigkeit ist da unterm Hammer gekommen. Das ist zumindest der Vorwurf, der ihm gemacht wurde. Also das ist etwas fast so ein bisschen, wo ich gar nicht weiß, wie kann man aus diesem Dilemma rauskommen? Hast du dazu Ideen?
Es ist schwierig, weil sich negative Erzählungen, Ängste, Sorgen viel stärker festsetzen im Bewusstsein der Menschen als etwas Positives. Oh, guck mal, das ist eine Chance und wie das alles sein kann. Es ist leider in Demokratien häufig so, dass große Veränderungen, wirklich grundlegende Veränderungen, schnelle Veränderungen, erst dann umsetzen lassen, wenn eine tiefe Krise da ist, wenn eine Gesellschaft mit dem Rücken zur Wand steht. Und das haben wir in unserer eigenen deutschen Geschichte ja immer wieder erlebt. Auch in Ostdeutschland mit dem Zusammenbruch der DDR und der Wiedervereinigung, also was Positives daraus gekommen. Wirtschaftlich waren als vor 20 Jahren, als Deutschland der kranke Mann Europas war, es war bereits 1997, das ist ein Zitat, das ich immer gerne nutze vom damaligen Bundespräsident Roman Herzog, der bereits im Jahr 1997 von einer unglaublichen mentalen Depression und der gesellschaftlichen Erstarrung gesprochen hat, gesagt, wir müssen da echt was ändern. Und dann hat es nochmal 5 Jahre gedauert, die Krise wurde immer tiefer, bis dann wirklich Reformen umgesetzt wurden. Und das ist leider die traurige Realität, dass heute im Diskurs in Deutschland das Gefühl ist, wir wollen diese Transformation nicht, wir wollen eigentlich zurück in die 2010er Jahre, das war doch alles so gut, wir wollen uns nicht verändern, wir können es auch nicht, weil es alles so anstrengend und übrigens liegt ja die Verantwortung auch gar nicht bei uns, bei den Unternehmen, bei der Gesellschaft, sondern bei der Politik, die machen alles falsch und deshalb, das geht gar nicht. Und das ist natürlich Humbug. Transformation heißt alle Gruppen von der Politik, von den Verantwortlichen in Regierungen, Opposition, in der Wirtschaft, von den Unternehmen. Da sehe ich im Augenblick das größte Manko. Dieses Jammern und Geschreie und die Politik ist an allem schuld. Aber auch in den gesellschaftlichen Gruppen, bei den Menschen. Und solange wir nicht dieses Verständnis haben, wir alle haben eine Verantwortung, egal in welcher Rolle wir sind, sondern die Schuldigen anderswo suchen, die Verantwortlichen anderswo suchen, werden wir nicht rauskommen. Also meine Sorge heute ist das Bewusstsein, dass die Veränderung dringend notwendig ist, dass sie möglich ist und dass jeder von uns in seiner Rolle oder ihrer Rolle was beitragen muss. Das ist noch nicht ausreichend da. Das sehen wir jetzt auch im Bundestagswahlkampf, wenn man sich anschaut, was sind denn eigentlich die Themen? Es ist nicht Transformation, sondern es ist Wirtschaft und Migration, also letztlich etwas in die Vergangenheit blickendes. Wie können wir alle Industrieunternehmen erhalten und alles so erhalten, wie es war? Und Migration ist ja eigentlich was Schlechtes und das wollen wir nicht. Also ich, klar, verkürze jetzt bewusst. Aber das, was wir 2020, 2021 im damaligen Bundestagswahlkampf gesehen haben, da war ja Transformation, Klimaschutz ein riesiges Thema. Das ist jetzt viel kleiner geworden. Das finde ich unglaublich deprimierend und zeigt mir, dass wir leider immer noch nicht verstanden haben, worum es eigentlich geht. Und also so gesehen, ich bin eigentlich ein grundoptimistischer Mensch, aber ich befürchte, es wird noch ein Stück schlimmer werden müssen in Deutschland, bevor genug Menschen kapiert haben, so geht's nicht weiter. Und eben dann auch an der Wahlurne solche Parteien belohnen, die eben dieses Thema Transformation in den Mittelpunkt stellen.
Ich habe da direkt 2, 3 konkrete Gedanken zu, die auch wieder quasi das, was Marcel sagt, in die Neuroebene mitbringen. Die übergeordnete Frage ist ja dieses Change by Design or Disaster. Ne? Also findet die Veränderung bei Design im Sinne von, wir setzen uns hin, das, was eine Demokratie ja auszeichnet, und überlegen uns gute Lösungen, weil wir haben verstanden, da sind Probleme. Dafür müssten wir voraussetzen, dass unsere Gehirne eben, eher wie ein Computer, wenn er gut programmiert ist, funktionieren im Sinne von, wir haben so Löschern-Tasten und Speichern-Tasten und wenn irgendwie neues Wissen reinkommt, dann wird das integriert und so weiter. Das ist nicht so. Das ist aus evolutionsbiologischen Gründen, da könnten wir jetzt noch 2, 3 Stunden oder ich 2, 3 Stunden drüber reden, ich kürze das mal ab, um vielleicht auf die 2 konkreten Biases, also so diese kognitiven Schnellschüsse, die wir, wie wir es in den Neurowissenschaften nennen, die Marcel mit angesprochen hat, kurz einzugehen. Und der hat die Vorliebe fürs Negative genannt, der Negativity Bias. Der ist ganz stark in uns verankert, weil er natürlich in der Steinzeit, wo unser Hirn funktionstechnisch quasi herkommt, unser Überleben gesichert hat und auch heute noch häufig unser Überleben sichert. Also diese Präferenz, diese Vorliebe für alles Negative, darauf schneller, besser und intensiver zu reagieren und es auch besser abzuspeichern, ist einfach ein Überlebensmechanismus. Wenn wir dem Säbelzahntiger, ist immer mein Lieblingsbeispiel, vor der Höhle irgendwie versucht hätten zu streicheln, dann wäre es wahrscheinlich das Letzte gewesen, was wir gemacht hätten oder gesagt hätten, naja, wird schon nicht so schlimm werden. Jetzt haben wir aber eine Infrastruktur mit diesen Gehirnen oder unsere Vorfahren geschaffen, die sehr weit von der Steinzeit entfernt ist. Sprich, wir haben eine technische Realität, aber noch keine entsprechende kulturelle Umgangsform oder Umgangsformen, die gut damit umgehen, geschaffen. Mit diesem Negativity Bias. Und genau das wird dann, das haben wir eben schon hinlänglich auch besprochen, natürlich von entsprechenden rechtspopulistischen und diktatorischen, autokratischen Kräften ausgeschlachtet. Der zweite Effekt, den Marcel mit auch angesprochen hat, ist der sogenannte Rosie-Effekt oder dieser Bias, dass wir halt, wenn wir in die Vergangenheit gucken, genau das Gegenteil gesehen, nämlich, dass wir es alles viel schöner sehen, als es war. Also der Urlaub in, ich sag jetzt mal, Dänemark, wo die Mücken massiv genervt haben, erinnert sich halt keiner an die Mücken. Das ist immer so ein Lieblingsbeispiel von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, sondern man erinnert sich an den Sonnenuntergang und so weiter. Der Sonnenbrand ist auch vergessen. Warum? Naja, weil wir uns eben eine schöne Geschichte von uns erzählen wollen, damit wir mit uns selber klarkommen. Also weil niemand, es sei denn, es sind wenige pathologische Fälle, ja, die es da gibt, guckt in den Spiegel und sagt, oh, ich habe ein schlechtes Leben gehabt, weil dann hätte man ja keine Motivation, weiterleben zu wollen. Das heißt, so sehr wir uns einreden, dass wir eben gute Menschen sind, was auch die meisten Menschen machen, reden wir uns eben auch ein, dass wir eine bessere Vergangenheit hatten, als wir es vielleicht faktisch, ne, Stichwort Mücken und Sonnenbrand, gehabt haben. Und jetzt übertragen auf dieses Change by Design or Disaster müssen wir natürlich gucken, okay, wie kriegen wir jetzt diese, ich sage immer gerne, frustrierende Seite des Gehirns. Ich halte das Gehirn für das faszinierendste und frustrierendste Organ, das es gibt auf diesem Planeten. Wie kriegen wir jetzt diese frustrierende Seite dahingehend so gestaltet, dass wir Change by Design schaffen und es nicht noch schlimmer werden muss? Ich bin dabei, Marcel, ich denke auch, es muss noch viel Schlimmes passieren, bevor wir das gesamtgesellschaftlich hinkriegen, aber ja vielleicht nicht der allerschlimmste Fall, der super sozusagen. Und da ist doch das Tolle, wir haben all diese Erkenntnisse. Nochmal, ich habe das ja nicht gestern Abend herausgefunden und präsentiere euch jetzt hier Breaking News, sondern das sind Dinge, die eigentlich gut bekannt sind. Und da sind wir bei der allerersten Frage, das ist auch die Aufgabe von Wissenschaft, das immer und immer wieder zu erzählen und zu betonen und zu sagen, gut, liebe Leute, wie gehen wir denn jetzt damit um? Und wie gestalten wir dahingehend dann den politischen Diskurs? Und da, und das ist jetzt der letzte Punkt zu dem, was Marcel eben auch gesagt hat, mit, ja, wenn wir jetzt über Transformation sprechen, dann holt es irgendwie, wie heißt das, keine Hund oder Katze vom Kamin hervor oder so, ja, oder lockt niemanden vom Kamin hervor, weil ja gerade andere Ängste, das Thema hatten wir vorhin auch schon, dominieren. Also ist doch ganz klar, wir müssen uns auch überlegen, beziehungsweise die Menschen mit politischer Verantwortung, die hoffentlich ein Stück weit diese Tragweite verstanden haben, und viele haben das, das weiß ich, aber viele eben leider auch nicht, entsprechend eine clevere und im Sinne von nicht manipulativ mit schlechten Absichten behaftet, sondern clever im Sinne von, welche Wörter sind jetzt wichtig, um Menschen für diese notwendige Veränderung nicht nur zu motivieren, sondern auch wirklich zu aktivieren, vielleicht noch ein Stück weiter gedacht. Und da ist eigentlich was wichtig, und jetzt kommt wieder der interdisziplinäre Ansatz zum Tragen, den ich so vertrete, zu gucken, naja, wie machen es denn die Leute, die erfolgreich uns Geschichten erzählen, Stichwort Film und Fernsehen und so weiter, das Allerwichtigste dort ist, show, don't tell. Also sprich, es machen, aber nicht so nennen. Also nicht zu sagen, wir gestalten jetzt Transformation, wir machen jetzt Klimaschutz, weil die Menschen, die dann sagen, Klima interessiert mich nicht, sind schon raus beim ersten Satz. Ja, sondern einfach zu gucken, okay, das bedeutet Sicherheit, das bedeutet Geld sparen, das bedeutet eine sichere, gute Energieversorgung, ein gutes Gesundheitssystem und so weiter und so fort. Da muss nirgendwo Transformation dran stehen.
Starke Worte, Maren. Show, don't tell, habe ich mir jetzt mal notiert. Also wenn ich jetzt an unsere Gründerinnen und Gründer denke, die versuchen, gesellschaftliche Probleme mit unternehmerischen Mitteln zu lösen, dann stellen sie, und darauf achten wir sehr, in den Vordergrund, dass sie neben der Problemlösung versuchen, die unternehmerischen Mittel dafür zu erwerben. Das heißt, es geht eher darum, Performance durch Nachhaltigkeit, Performance durch Impact, auch sicherzustellen. Das ist ein Signal auch an die bestehenden Unternehmen, die etablierten Unternehmen, die eher auf Geschäftsmodelle und Geschäftsopportunitäten schauen, und gucken, wie kann man damit auch Geld verdienen, weil in diesem Muster und Denken werden sie groß und den anderen Sprung zu schaffen, den umgekehrten, also nur das Nachhaltige, nur die gesellschaftliche Problemlösung in den Blick zu nehmen, das schreckt die ja eher im Moment ab. Also ist es dann nicht, Marcel, ist es dann nicht tatsächlich die Wirtschaft, die schnell genug agieren könnte, die auch dezentral, also weil wir reden ja über supranationale Lösungen, die wir brauchen. In der Politik wird das nicht möglich sein. Eine Weltregierung, eine Global Governance, wie Rademacher das ursprünglich mal vor Jahrzehnten gefordert hat, ist ja vollkommen ausgeschlossen. Also dann können es doch nur die Unternehmen sein und hier vielleicht die Unternehmen, die jetzt vorangehen und begriffen haben, dass Nachhaltigkeit auch Performance bedeutet, gesellschaftliche Probleme zu lösen, heißt auch wirtschaftlich erfolgreich sein zu können. Das ist zumindest unsere Sicht, würde mal interessieren, Marcel, mit Blick auf Change by Design. Das ist es, was wir machen.
Wir brauchen beides. Wir brauchen eine Weltordnung, nenne ich mal jetzt, also keine Weltregierung, aber eine Weltordnung, regelbasierte Systeme im Globalen. Und wir brauchen, jetzt sage ich mal nicht Unternehmen, sondern Unternehmertum, Innovation, dezentralisierte Innovations- und Transformationsprozesse. Im Englischen sagt man manchmal Wisdom of the Crowds. Also es ist so, ich komme gleich dazu. Also erstmal, wir haben keine Weltregierung, aber wir haben oder hatten in der Vergangenheit, zumindest in den letzten 30 Jahren, mal eine recht gute regelbasierte Weltordnung mit der Vereinten Nationen. Ich meine, eine fantastische Institution, wo alle zusammenkommen, lass uns hier Konflikte gemeinsam lösen. Kann viel daran kritisieren am Sicherheitsrat und in 5 Veto-Spielern, aber es ist richtig, wir brauchen so etwas. Und gerade die USA und auch wir Europäer haben diese regelbasierten Institutionen systematisch ausgehöhlt in den letzten 10, 20 Jahren, für unsere Zwecke missbraucht. Und jetzt Überraschung, dann sagen die Chinesen, machen wir auch nicht mehr mit, sondern bauen unsere eigenen institutionellen Systeme auf, wie BRICS-Vereinigung, also der Schwellenländer, Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, das ist der Name für BRICS, und da kommen jetzt immer mehr dazu, weil sie sagen, also wir wollen hier nicht nach den von den USA und Europa manipulierten globalen Spielregeln spielen. Also erstmal, Institutionen haben eine enorme Bedeutung. Kleine Anmerkung, dafür wurde gerade der Nobelpreis in Volkswirtschaften, Wirtschaftswissenschaften verwiesen, für 3 Ökonomen, die in den USA lehren, Darren Acemoglu, Simon Johnson und James Robinson, die genau das gezeigt haben, wie wichtig regelbasierte Institutionen sind. Zweite brauchen wir natürlich auch Unternehmen und Wirtschaft. Und da geht's darum, wer hat auch technologisch die, was sind die besten Antworten, um Emissionen zu reduzieren, um neue Technologien bei künstlicher Intelligenz so zu nutzen und so zu entwickeln, dass sie gewisse Zwecke und Ziele erreichen, den Menschen dienen und so weiter. Also das Überzeugende an einer Marktwirtschaft, und deshalb bin ich als Wirtschaftswissenschaftler so überzeugt davon, das kann man nicht staatlich planen. Der Staat kann nicht sagen, das ist der Mensch und das Unternehmen, die diese Innovation jetzt machen. Also erstens wissen sie gar nicht, was ist denn die richtige Innovation, was ist denn die Lösung? Und zweitens weiß man auch nicht, welches Unternehmen und welcher Mensch ist das denn jetzt, der dieses dann schafft. Und das ist die Stärke der Marktwirtschaft, dass man eben sagt, komm, wir machen hier einen fairen, also idealerweise einen fairen Wettbewerb, ist so häufig unfair, einen fairen Wettbewerb für die besten Ideen. Und das bringt uns als Menschheit voran. Das schafft die Lösung. Und da bin ich wieder durch und durch Optimist. Also gerade wenn man sich jetzt mal die ökologische Transformation anschaut, es sind so viele tolle Innovationen entstanden oder viel schneller vorangeschritten bei der Geschwindigkeit, was wir uns nie hätten erträumen lassen. Das betrifft übrigens auch Batterietechnik und andere Dinge, erneuerbare Energien. Und das ist die große Chance. Die Menschheit ist unglaublich innovativ, wenn es denn sein muss. Entwicklung eines Impfstoffes in der Corona-Pandemie. Unglaublich, innerhalb von weniger Monaten da etwas zu schaffen, was Millionen von Menschenleben gerettet hat. Also da bin ich durch und durch Optimist. Es geht eben darum, diese Innovationskräfte der Menschen möglich zu machen, zu unterstützen, nach fairen Regeln zu spielen. Klar, man muss da einen Rahmen setzen. Nicht alles sollte erlaubt sein. Da gibt es dann ethische und andere Standards. Aber also lange Rede, kurzer Sinn. Das macht mich zum Optimisten. Wenn wir es schaffen, die Innovationskräfte den Menschen Mensch sein zu lassen, dann schaffen wir das mit der Transformation. Nur es gibt eben leider zu mächtige Interessen, die daran eigentlich kein wirkliches Interesse haben.
Das würde ich dann gerne bei dem Optimismus belassen und den letzten Halbsatz nochmal zurückstellen. Wir sind ja jetzt im Jahreswechsel 2025 und du hast das schon sehr schön jetzt eingeleitet, fast mit einer kleinen persönlichen Hoffnung verbunden und Vision für eine positive, nachhaltige und gerechtere Zukunft, Marcel. Die Frage würde ich jetzt dir nochmal als persönlichen Abschluss mitgeben, Maren. Wie ist deine persönliche Vision für eine positive, nachhaltige und möglicherweise auch gerechtere Zukunft 2025?
Also die gute Nachricht ist, wir bringen alles dafür mit, in Klammern zwischen unseren beiden Ohren, also als diese Spezies Mensch. Und das Tragische wäre ja, wenn wir es nicht schaffen, das gut zu nutzen. So wie Marcel gesagt hat, das ist immer das, was uns weitergebracht hat, Anpassung, Veränderung, wie auch immer wir das nennen wollen, welche Wörter dabei wem wie bewegen, sich dann selbst aufzumachen. Und die für mich, finde ich, stärkste Botschaft, diese Verbundenheit zu spüren, ist eigentlich, dass ich Menschen einfach mal einlade, wenn sie es nicht spüren, die Luft anzuhalten und dann zu gucken, wie lange das geht. Der Weltrekord, Achtung, haltet mal die Luft an, liegt bei 24 Minuten und 37 Sekunden. Das ist ein kroatischer Apnoe-Taucher, der den vor einigen Jahren aufgestellt hat. Ich weiß nicht, wie lange ihr die Luft anhalten könnt. Bei mir ist es auf jeden Fall einstellig, die Minutenzahl. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Aber das zeigt doch auf so wunderbar eindrucksvolle Weise, dass wir, wenn ich es negativ formulieren möchte, wir abhängig sind von unserer Umwelt und es eigentlich keine Umwelt gibt, sondern es eine Mitwelt oder wie auch immer wir das nennen wollen ist. Und gleichzeitig, wenn ich es positiv formulieren möchte, diese Verbundenheit, also von der Abhängigkeit zu einem Verbundenheitsdenken zu kommen und dass das eben nichts damit zu tun hat, dass man irgendwie sagt, naja, ich mache jetzt Umweltschutz versus soziale Fragen oder ich mache Wirtschaft versus Umweltschutz, sondern dass es immer darum geht, ein gutes, menschliches und damit insgesamt planetares Leben zu sichern und herzustellen und dass das auch noch Spaß macht. Also es ist eigentlich, wenn wir es jetzt wirtschaftlich ausdrücken oder Business-Style ausdrücken, es ist diese Win-Win-Situation und ich kann eigentlich noch mehr Wins hinten dranhängen. Nur wir erzählen uns einfach ein bisschen die falschen Geschichten und ein bisschen ist jetzt groß geschrieben, also mit Großbuchstaben, nämlich darüber, was dieses gesunde, glückliche Leben ausmacht. Und deshalb, und das die Einladung, auch vielleicht gerade zwischen den Jahren und mit Blick auf den 23. Februar, der ja sehr wahrscheinlich der Wahltermin für die nächste Bundesregierung sein wird oder ist, darüber nachzudenken und sich radikal ehrlich, vielleicht gemeinsam mit anderen Menschen, vielleicht gerade in diesen Tagen, wo man sich ein bisschen Zeit dafür nehmen kann, darüber zu sprechen, was ihr Leben bereichert und was ihnen wirklich wichtig ist. Und einmal rauszukommen aus diesem Rat Race, wie wir es häufig haben, wenn wir so von einem zum anderen hetzen. Das ist meine Hoffnung und gleichzeitig meine Einladung.
Ganz herzlichen Dank, Marcel Fratscher, Maren Urner, für diese Stunde, die Mut macht, die den Blick öffnet, dass wir handlungsfähig sind, wenn wir uns nur die richtigen Geschichten erzählen. Und ich wünsche euch, Oliver und ich, wir wünschen euch beide einen guten Jahreswechsel und lasst uns gerne im nächsten Jahr zusammenkommen. Hiermit auch ganz öffentlich ausgesprochen die Einladung zum Antropia Festival, das wir im nächsten Jahr im Mai feiern werden. Wenn ihr dazu Gelegenheit findet und Zeit habt, seid herzlich dabei und feiert mit unseren 600 Gründerinnen und Gründer für eine bessere Zukunft. Also, ganz herzlichen Dank.
Danke euch.
Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter redaktion@aufinzukunft.de. Bis zum nächsten Mal.